Wir kommen in unserem Römerbrief zu einem entscheidenden Kapitel, zu Kapitel 3. Wir hatten ja gesehen, geistlich, wie der Paulus über die Einleitung mit geistlicher Grundwahrheiten, dann, wo auch der Sündenkatalog dazugehört hat, was ja eine sehr wichtige Sache ist, wo er nochmals ganz genau erklärt, was mit Menschen auf sich hat, wie Gott dann auch nochmals auf die Beziehung eingeht. Das Gesetz Israel, die Verstockung des Menschen, der Zorn. Auch hier, was mit den Juden auf sich hat. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 3. Wir hatten ja das letzte Mal die Beschneidung gesehen, was das für eine Bedeutung hatte. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3, wo nochmals Bezüge festgestellt werden. Und zwar, A, er erklärt nochmals, was mit den Juden auf sich hat, mit dem auserwählten Volk. Und dann erklärt er nochmals die Stellung des Menschen und was das hier von Gott her bedeutet. Ich lese uns die ersten 8 Verse. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht. Damit du gerecht befunden wirst in deinen Worten und siegreich hervorgehrst, wenn du gerichtet wirst. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er darüber zornig ist? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten, wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dennoch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden, wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes herauskomme, ihre Verurteilung oder Verdammnis ist gerecht. Also hier geht der Paulus hin und sagt praktisch, mach nochmal einen Rückblick zum vorigen Kapitel und sag, was für einen Vorteil hatten jetzt wirklich die Juden gegenüber den Heiden? Wir haben ja gesehen, was die Beschneidung bedeutet hat. Jetzt sagt er was ganz Entscheidendes. Und jetzt kommt etwas, das man auf den ersten Blick in diesen Texten gar nicht sieht. Und zwar, Paulus sagt hier, wenn man es zusammenfasst, etwas Ungeheures. Er sagt, jeder Mensch ist ein absolut verderbter Lügner. Und sagt, dagegen steht absolut ein absolut heiliger, wahrhaftiger Gott, der mit Lügen nichts zu tun hat. Wir haben diese Thematik ja nicht erst einmal studiert. Das kommt ja immer wieder in der Bibel vor. Aber ich möchte mal hier einen Grundsatz betonen heute Abend. Er sagt hier ganz klar, die Juden hatten eigentlich nur einen Vorteil. Auch die Juden, auch Israel waren absolute Lügner von Natur. Wir müssen nur das Alte Testament lesen. Wenn er dann sagt, wie ein Abraham eiskalt lügt, wegen seiner Frau, wie ein Isaac von seinem Vater scheinbar genau das gelernt hat, nämlich genauso zu lügen, den gleichen Trick anzuwenden. Man sieht es immer wieder. Man sieht, wie hier letztendlich die Lüge ein Bestandteil ist des menschlichen Lebens. Jetzt kann man im geistlichen Leben auch bei Gläubigen nicht davon ausgehen, dass man in einer Welt lebt, wo keine Lüge ist, sondern wir müssen sogar davon ausgehen, wir leben in einer Welt, wo die Lüge der total Normalzustand ist. Und wenn ein Gläubiger zum Beispiel im Fleisch lebt, ist er genauso in der Lüge. Ist gar keine Frage, warum sagt Paulus zu seiner geliebten Gemeinde, lüget einander nicht an, wenn sie nicht mehr lügen. Sondern im Gegenteil, die Lüge ist etwas absolut Reelles. Und jetzt sagt er hier, da ist ein totaler krasser Gegenstand. Das ist die Lügehaftigkeit des Menschen. Und dagegen ist eine Tatsache, nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes. Und das ist ein ungeheures Spannungsfeld. Und jetzt sagt er praktisch, was für einen Vorteil hatte der Jude? Nur ein. Das Wort Gottes. Und hier sehen wir das entscheidende Mittel gegen die Lüge. Und zwar, die Bibel behauptet von sich, Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, wenn man die Bibel nimmt und zieht die Summe, kommt raus Wahrheit. Das heißt, der einzige Vorteil, den der Jude hatte, obwohl es auserwählte Volk war, der einzige Vorteil war, dass er das Wort Gottes hatte. Das heißt, er hatte die Wahrheit. Er selber als Mensch war genauso ein Lügner. Wir, auch als Gläubige, sind in unserer Grundnatur Lügner, jeder. Wenn der Gläubige sagt, er lügt nicht mehr, dann lügt er erst recht. Wenn die Psalme sagen das ganz klar. Und vor allem 1. Johannes 1, vor allem der 8. Vers sagt, wenn jemand behauptet, dass er nicht mehr sündigt, dann ist er ein Lügner. Und er sagt hier ganz klar, der Mensch ist im Prinzip immer grundverderbt. Und das ist eine Realität, das Spannungsfeld, das er hier zeigt, ist reell. Und er sagt hier dann ganz klar, wir müssen uns bewusst sein, auch der Jude hatte keinen Vorteil. Die Beschneidung hat ihn nicht von der Lüge geheilt. Und jetzt sage ich es mal hart, die Wiedergeburt heilt den Gläubigen nur so weit von Lüge, soweit er in Christus bleibt, solange er im Geist wandelt, solange er in Ordnung ist mit Gott. Sobald er in Sünde fällt, sobald er lau wird, sobald er aus der Stellung in Christus rausfällt, rutscht er automatisch wieder ins Fleisch hinein und automatisch kommt dann diese Lügehaftigkeit wieder raus. Ich sag's mal hart, man hat mich teilweise in gläubigen Kreisen härter angelogen, wie zum Beispiel in Kreisen der Welt. Das kommt vor. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Der Paulus geht hier darauf ein, er sagt, eigentlich hat der Jude nur einen Vorteil, das Wort Gottes. Vielleicht eine ganz wichtige Bibelstelle, dass wir uns die merken, der Vorteil vor Israel. Römer 9, Vers 4. Die Israeliten, denen die Sohnschaft, die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Also Israel hatte vor Gott her ursprünglich alles. Vor allem hatte sie das Gesetz. Sie hatte die Bibel des Alten Testamentes, auch die Propheten und damit hatte sie die Wahrheit. Der sagt jetzt hier, der einzige Vorteil war, dass sie die Bibel hatten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was haben wir denn für einen Vorteil? Wir haben zwei Vorteile, wir haben nicht eins, sondern zwei. Und zwar, wir haben im Gegensatz zu Israel durch das Opfer am Kreuz von Golgatha, durch der Jesus, durch sein vergossenes Blut, haben wir ein vollkommenes Opfer und durch die Wiedergeburt sind wir in Christus in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, wir haben einen anderen Zustand wie die Juden. Das heißt, wir sind jetzt, solange wir in Christus bleiben, von diesem Zugriff der Lüge verschont. Gleichzeitig geht unser Kampf trotzdem um das, nämlich dass wir nicht aus der Stellung in Christus herausfallen. Und hier als Waffe dagegen haben wir wiederum das Gleiche, die Wahrheit. Und wenn wir jetzt geistlich kämpfen lernen, dann lernen wir über die Wahrheit, über das Wort Gottes, die Stellung in Christus zu verteidigen oder erst hineinzugehen oder die richtige Stellung einzunehmen. Aber hier sagt er ganz klar, im Prinzip sind alle Menschen absolut Lügner. Jetzt kommt wieder dieser Beweis, den der Paulus macht. Er sagt dann, es ist eindeutig. Beweist es. Und jetzt kommt eben die Lügehaftigkeit des Menschen, die dann sagt, ja, dann darf uns Gott ja nicht richten. Wenn der Unterschied so krass ist, da können wir ja nichts dafür. Wir sind ja bloß Lügner. Und er sagt ganz im Gegenteil, gerade darum wird er dich richten. Er wird dich richten als Mensch. Er sagt, und die, die das benutzen, solche Ausrede, deren ihre Verurteilung, Verurteilung und Verdammnis ist das gleiche Wort im Griechischen, sagt er, deren ihre Verurteilung oder Verdammnis ist gerecht. Und ich möchte heute Abend jetzt nochmals das Thema, ich betone nichts Neues, aber mir ist es wichtig, dass uns das klar ist. Ich möchte nochmal das Thema aufgreifen, wo er hier sagt, Vers 4, jeder Mensch ist ein Lügner. Wo er ganz genau sagt, gegenüber steht im ersten Teil von Vers 4, dass praktisch Gott genau das Gegenteil von Lüge ist, nämlich wahrhaftig. Und das hat bestimmte Konsequenzen. Das griechische Wort Lüge sind zwei Wörter. Hier steht ein Wort in Römer 3, Vers 7, das nur einmal in der Bibel vorkommt, das heißt Pseusma. Aber es hängt zusammen mit Pseudos. Und wir sprechen ja auch von Pseudopropheten. Also Pseudos ist einfach das griechische Wort für Lüge. Ich habe die Stelle nochmal aufgelistet, dass jeder nachvollziehen kann, wo es vorkommt. Wir werden es näher auch studieren. Die Wortbedeutung im Deutschen ist relativ einfach. Es geht immer ums Gleiche. Lüge, Unwahrheit, Täuschung, Betrug. Das heißt, im Endeffekt hat die Lüge, und das ist das Teuflische bei dieser ganzen Wesensart des Menschen, die Lüge hat an und für sich den Charakter der Täuschung, den Charakter des Betrugs, den Charakter der Unwahrheit im Sinne von, dass man von Dritten, vor allem vom Teufel, angelogen wird. Das heißt, man wird dauernd auf eine falsche Fährte geführt. Und das Dramatische ist, dass der Mensch selber dazu neigt, noch sich selber anzulügen, nämlich in ihrer Traumwelt zu leben. Und damit werde ich freiwillig für den Teufel. Damit hat der Teufel freie Schussbahn. Und jetzt sagt die Bibel, es gibt nur beschränkte Möglichkeiten, dem zu entweichen. Und wie das geht, das möchte ich heute Abend zeigen, geistlich. Wie man diese Wahrhaftigkeit Gottes und dieses vollkommene Opfer ausnutzen kann, um aus dieser Lügehaftigkeit unbeschadet herauszukommen. Die Wurzel der Lüge, das ist klar. Also ich denke, es muss auch eindeutig festgehalten werden. Johannes 8, 44. Ihr habt den Teufel zum Vater Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an, steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das heißt, die Quelle, wo die Lüge herkommt, ist der Teufel. Und letztendlich kommt die Sünde aus dem Sündenfall. Das heißt, wo der Teufel Adam und Eva verführt hat, wie hat er es gemacht? Mit Lüge. Und in dem Moment, wie der Sündenfall geschah, hat hier was abgefärbt, geistlich. Das heißt, der Mensch wurde, weil er durch die Lüge verführt wurde, zum Lügner. Das heißt, wir haben das geerbt beim Sündenfall. Und in dem Moment kam man in den Machtbereich Satans. Und so wie er ein Lügner ist, ist jeder Mensch ein Lügner. Und erst wenn sich jemand bekehrt, ist er per Wesensdefinition her kein Lügner mehr. Römer 3, 4, das haben wir vorher gelesen, der Mensch ist ein ganz normaler Lügner. Und die Basis, wie das geschehen ist, haben wir vorher gesehen, es war der Sündenfall. Ich lese noch dazu, Römer 1, 25. Ist ja dieser Sündekatalog, den der Paulus auflistet. Und er zeigt hier und sagt, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten. Er sagt also, die Grundsünde war, dass man die Wahrheit Gottes auf die Seite gestellt hat und die Lüge gewählt hat. Das heißt, dass man dem Teufel zugehört hat. Und das ist schon für sich bei Kapitel 3. Das Drama, wir haben den wahrhaftigen Gott, wir haben die Wahrheit, wir haben uns als Lügner und jetzt können wir wählen. Will ich die Wahrheit oder will ich die Lüge? Und er sagt hier ganz klar, das Drama war, dass der Mensch die Lüge gewählt hat und in dem Moment hat er den Teufel gewählt. Und in dem Moment wird es schwierig. In dem Moment ist nämlich der Sündenfall Realität, und zwar, weil jetzt das, was im Sündenfall passiert ist, absolute Sünde, weil das jetzt rauskommt. Das wird jetzt, ich sag's einmal, Alltag, das wird der Normalzustand. Und die Bibel ist hier dann sehr nüchtern, indem sie das auflistet. Sprüche 12, 22. Sprüche ist ein sehr wichtiges Buch für alle diese Dinge. Sie zeigt nämlich eindeutig, wie ein Mensch reagiert. Und sie zeigt auch, wie Gott reagiert. Sprüche 12, 22. Was ein guter Mensch, falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Jetzt geht die Bibel ganz klar hin und sagt, im Endeffekt ist diese Lügerei Gott ein Gräuel. Manchmal, wenn du mit den Leuten redest, dann sage ich, ich habe jetzt wieder Auseinandersetzung gehabt wegen der Frauenfrage. Dann haben wir gesagt, der ist halt ein Gräuel. Dann habe ich gesagt, soll ich dir sagen, was noch ein Gräuel ist? Soll ich mal auflisten, was die Bibel alles als Gräuel bezeichnet? Die Bibel bezeichnet sehr viele Dinge als Gräuel, aber mit ein massives Gräuel ist Lüge. Und man sieht hier, wie das Gott aktiv bekämpft und wie er hier praktisch das Wesen seines Todfeindes, nämlich Satans gegenüber hat. Obwohl er Gott gegenüber von der Macht her überhaupt keine Gegnerschaft ist. Gott ist Gott und der Teufel ist ein abgefallener Engel. Das heißt, da ist letztendlich ein riesiger Unterschied. Obwohl Satan eine ungeheure Macht in diesem Universum darstellt, ist Gott unantastbar. Die Bibel sagt, er ist vom Bösen unangefochten. Von daher ist die Feindschaft von Gottes Seite her gar nicht reell. Weil Gott absolut unantastbar ist. Aber wo sich es ausgedrückt hat, ist er bei uns, bei den Geschöpfen. Sprüche 19, Vers 5 sagt Schrift, ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft. Wer Lügen ausspricht, wird nicht entrinnen. Das heißt, Gott sagt nicht nur, dass er Gräuel ist, sondern er sagt ganz klar, Lügen im Endeffekt werden vor Gott gestraft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sprüche 20, 17. Erschwindeltes Brot schmeckt dem meine süß, aber hernach wird sein Mund voll Kies. Ich habe mal hingeschrieben, Lügen haben kurze Beine. Irgendwo kommt's raus. Irgendwo kommt es zum Elend und irgendwo kommt es dann zur Strafe und irgendwo kommt es zur Katastrophe. Lüge hat immer mit Katastrophe etwas zu tun. Es führt in eine Katastrophe hinein. Er sagt hier, stellt euch mal vor, habt ihr schon mal auf einen Stein gebissen? Er sagt hier, das ist so erschwindeltes Brot, es schmeckt dir süß und am Schluss ist es wie wenn du auf Kiesel drauf beißt. Es tut weh. Es tut bitterbös weh und so ist die Lüge. Sie wird irgendwann ein schrecklicher Preis von uns fordern. Und in Offenbarung 21, 27
Das war, hier haben wir ja die Schluss, die Schlussgedanke Gottes. Es wird niemand in sie hineingehen, das heißt in Jerusalem. Der verunreinigt noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des, im Buch des Lebens des Lammes. Das heißt, er sagt hier nochmal ganz klar, Lüge schließt im Prinzip vom ewigen Leben aus. Aus dem Grund ist es auch glasklar, wenn ein Mensch sich nicht bekehrt, dann wird er wegen seiner Lügehaftigkeit in die Hölle fahren. Das ist gar keine Frage. Das ist ja das, was Gott unbedingt betont, dass wegen der Lügehaftigkeit, wegen diesem Schaden vom Sündenfall, der Mensch verloren geht. Er kann machen, was er will. Außer denn, er sei geschrieben im Lebensbuch des Lammes, er hat sich bekehrt, er ist wiedergeboren worden. Dann ist ein Unterschied. Offenbarung 22, 15. Draußen sind, nämlich vom Himmel, die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Das heißt, wer in Lüge lebt, aktiv, ist absolut ein Kandidat für die Hölle. Die Bibel sagt aber ganz klar, nicht hier, das sagt, wer einmal lügt, weil er nämlich weiß, dass die Menschen Lügner sind. Aber nach der Bekehrung, sondern sagt, wer in der Lüge lebt. Das heißt, wer entweder nicht wiedergeboren ist, oder wer als Gläubiger sich angewöhnt, in der Lüge zu leben, der wird gefährdet. Psalm 101, Vers 7. Und zwar, hier haben wir jetzt wiederum Konsequenzen. In meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug verübt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Das ist auch Prinzip für die Gemeinde. Und wenn ihre Gemeinde sich Lüge festsetzt, dann ist sie zum Untergang geweiht. Ich erlebe das gerade. Wo ich bei einer Gemeinde, die mir sehr nahe steht, plötzlich sehe, wie die Lüge einbricht. Und da habe ich keine Hoffnung mehr, muss ich ehrlich sagen. Wenn da nicht Buße getan wird, habe ich keine Hoffnung. Weil Gott hier sagt, in seinem Haus gibt es das nicht. Und er sagt ganz klar, da kommen Konsequenzen, und zwar absolute. 1. Timotheus 1, Vers 10. Und zwar, da hilft das mosaische Gesetz, ob man das glaubt oder nicht. Und zwar, das hilft dem Menschen, zur Erkenntnis zu kommen. Er sagt, das Gesetz ist für gesetzlose, widerspenstige, gottlose Sünder, unheilige Gemeinde. Solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, unzüchtigen Knaben, Schändern, Menschenräubern, Lügnern, Meinedigen und was sonst im Widerspruch zu der gesunden Lehre steht. Wir haben ja gelesen im Römer. Und wir werden da noch drauf kommen, wo er ganz klar sagt, durch das Gesetz kommt die volle Erkenntnis der Sünde. Das heißt, Gott gibt dem Menschen das Gesetz, dass er sieht, du bist ein Lügner. Gott hat das Gesetz ausdrücklich gegeben, um Sünde aufzudecken. Und hier sagt er, für einen Lügner ist das Gesetz hervorragend. Wenn er das nämlich liest, dann merkt er, was los ist. Wenn er die Wahrheit liest, dann steht der Spiegel vor seinem Auge und dann kommt raus, was drin ist. Und dann siehst du plötzlich, was los ist im Herzen des Menschen. Und Jeremia 14, 14, das sieht man, dass das auch sehr fromm sein kann, Lüge. Man muss aufpassen, nicht alles, was fromm scheint, ist fromm. Jeremia 14, 14. Da sprach der Herr zu mir. Lügen prophezeien diese Propheten in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildung ihres eigenen Herzens predigen sie euch. Wir müssen aufpassen, auch im frommen Rahmen passiert diese Lügerei mit einem ganz frommen Mäntelchen. Ich habe, wo ich aus der Pfingstbewegung raus bin, es war ein ungeheurer Kampf innerlich, ich hatte ungefähr 30 Stunden Pfingstversammlung mit Weissagungen auf Tonband. Da bin ich hingegangen und habe diese Weissagungen teilweise herauskopiert auf eine Kassette. Und da bin ich einmal hin, wo ich genau wusste, dass nicht der Heilige Geist ist. Da bin ich hin und habe mir diese Weissagungen, diese angeblichen Prophetien, habe ich mir genau angehört. Und ich war entsetzt, wenn du das anhörst, ohne deine fromme Stimmung, ohne in der Versammlung drin zu sein. Wenn du es wirklich kritisch anhörst von der biblischen Lehre her, es war so raffiniert von der Täuschung her, wie ich selber was erlebt habe. Es waren lauter biblische Aussagen, aber die waren auf den Kopf gestellt. Die waren einfach verdreht. Teilweise war es so, die Dinge, wo Gott sagt, dass ich nichts tun muss, dass Gott schon alles getan hat, da war die Aufforderung, etwas zu tun. Andererseits war es wieder so, wo Gott praktisch sagte, dass ich handeln soll, da war dann das Gegenteil, dass ich nicht handeln soll. Also es wurde immer auf den Kopf gestellt. Und wir müssen einfach damit rechnen, wir werden da im geistlichen Bereich einfach angelogen. Das heißt, es gibt Lügegeister, die sich in geistlich frommem Mäntelchen den Gläubigen nähert und ihre Gefühle ansprechen und sie versuchen zu verführen. Das ist Realität. Hesekiel 13, 19. Ihr enteilet mich bei meinem Volk für einige Hände voll Gerste und für etliche Bissen Brot, um Seelen zu töten, welche nicht sterben sollten, und Seelen am Leben zu erhalten, welche nicht leben sollten, indem ihr mein Volk anlügt, das euren Lügen Gehör schenkt. Und hier ist etwas Ungeheures. Da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Mit die größte Lüge im geistlichen Bereich in der Geschichte ist, dass man zum Beispiel die Menschen weiß gemacht hat, das haben die Großkirche gemacht, dass du durch Sakramente gerettet wirst. Wenn du ein Kind mit Wasser besprengst, dann kommt es in den Himmel. Das ist eine der größten Lügen der Kirchengeschichte. Dass man sagt, wenn ein Kind getauft ist, ist der Mensch gerettet. Das ist absolut erlogen. Hier lügen die protestantische Großkirche, hier liegt aber auch die katholische Kirche. Es stimmt einfach nicht. Die Bibel sagt, man wird gerettet durch Jesu Blut und durch Wiedergeburt und nie im Leben durch eine Taufe. Genauso lügen gläubige Kreise die Menschen an. Es gibt ganze Bewegungen, die haben die Gläubigen eingeredet, dass sie letztendlich Sünde der Vorväter auch noch nach der Wiedergeburt haben. Und das sind oft sehr konservative Kreise. Und da machen wir die Gläubigen verrückt, dass sich um nichts anderes dreht, wie um diese okkulte Belastungen. Ich habe Seelsorgefälle jahrelang gehabt von diesen Gemeinden. Und wenn du es von der Bibel her untersuchst, dann lehrt die Bibel das nicht. Damit machen sie sich wichtig, damit haben sie ihre Sonderlehrer. Ich habe den großen Lehrer dieser Gemeinde kennengelernt. Er hat gesagt, Gott hat ihm geoffenbart, dass er nicht stirbt, bevor er nicht der Antichrist geoffenbart bekommt. Da habe ich gesagt, danke. Muss ich mal vorstellen. Sie merkte nichts, steht der Bibel. Das heißt, ich werde in frommem Gewande angelogen. Das muss mir klar sein. Und es gibt nur eine Waffe, dieses Buch. Die Heilige Schrift. Und wir werden nachher sehen, die Bibel sagt ausdrücklich, recht geteilt in dem Zusammenhang. Indem ich heilsgeschichtlich die Bibel verstehe und verstehe, was Gott wirklich für die Gemeinde meint und was er nicht für die Gemeinde meint. Das ist der einzige Schutz, den ein Mensch hat gegen diese Lüge. Das ist der Teufel, der uns verrückt macht und uns in die Irre führt. Wir haben nur eine Waffe, das Wort Gottes. Und darum verstehen wir aber, der Paulus im Römerbrief sagt, ja, was hatte die Juden überhaupt für einen Vorteil? Gar keinen, außer das Wort Gottes. Sie hatte die Wahrheit und damit war sie in der Lage, das Richtige zu tun. Wir sind wiedergeboren, wir sind Gottes Kinder, wir verstehen die Wahrheit. Wir haben die Bibel, wir sind in der Lage, noch mehr wie Israel, das Richtige zu tun. Bloß, wir müssen uns bewusst sein, die Bibel lehrt ganz klar, es gibt Lügen. Es gibt massive Lügen, wo man auch Menschen beruhigt. Und das sind die Texte hier aus dem Hesekiel, wo man Menschen beruhigt. Gott wird das alles letztendlich richten. Und dann stimmt es nicht. Und dann letztendlich kommt die Strafe. Das heißt, wir dürfen nie Menschen glauben, sondern immer nur im Wort Gottes. Der Teufel weiß, was wir für Bedürfnisse haben, religiös, da wird ihn immer ansprechen. Immer. Wisst ihr, ich habe das so oft erlebt, wie der Teufel immer, wenn ich fertig war, kam und hat mir eingeflüstert. Wenn du auf die Einflüsterung hörst, dann verlässt du die Gemeinde, dann ziehst du dich vor Gott zurück, dann schraubst du dich auf so, ich sag's mal, beleidigter Standpunkt zurück. Das ist immer der Teufel, der versucht, einen verrückt zu machen. Wir dürfen nie vergessen, der Obererfinder der Lüge ist der Teufel und seine Hauptwaffe ist nicht der okkulte Belastung, seine Hauptwaffe ist nicht die offene Sünde, sondern seine Hauptwaffe den Gläubigen gegenüber ist immer noch Lüge. Das ist die Sünde, der Dreck dieser Welt vom Teufel. Aber der Gläubige gegenüber, die hütet sich ja in der Regel vor der Sünde, die greift da über Lüge auf einen ganz anderen Weg. Und wir dürfen nie glauben, dass wir in einem Zustand sind, wo die Lüge nicht mehr auf uns einströmt. Die strömt die ganze Zeit auf uns ein. Der Teufel versucht die ganze Zeit, uns anzulügen. Was haben wir für eine Waffe? Wie Israel nur eins. Wort Gottes, die Wahrheit, ist gar nichts. 2. Thessalonicher 2, 9 und 11. Ihm, dessen Kommen, der Antichrist ist es, aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hättet gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das heißt, es gibt eine riesengroße Endzeitlüge, durch die der Teufel die Menschen letztendlich ins Verderben reißt. Und Gott sagt, ein Mensch, der praktisch sich für diese Lüge entscheidet, da wird Gott sogar diesen Prozess noch beschleunigen, indem er ihm letztendlich eine wirksame Kraft des Irrwahnes schickt, diese Kraft der Verführung noch schickt als Strafe. Und wir müssen in der Endzeit 100-mal noch mehr aufpassen über diese elende Lügerei, die hier passiert. Und hier ist eine Teufelei nach der anderen auch in der religiösen Welt. Guckt mal her, was hier gelogen wird. Ihr müsst mal rausgucken, was in der geistlichen Welt alles passiert. Was man den Leuten verkauft, was der Heilige Geist sei. Unwahrscheinlich. Das glauben die alles. Weil es Endzeit ist. In Jesaja 9,14 heißt es, der Älteste und Angesehen ist der Kopf, das ist der Antichrist. Und der Prophet, welcher Lügen lehrt, der Schwanz. Das finden wir wieder in Offenbarung 12. Man sagt hier, der Führer dieses Volkes sind seine Verführer geworden. Die von ihnen Geführten sind verloren. Er sagt hier ausdrücklich, der falsche Prophet, der dem Antichristen den Weg bereiten wird, wird mit Lüge arbeiten. Das ist der große Endzeitlügner. Hier wird letztendlich alles vorbereitet, dass der Antichrist mit seinen Lügen die Gemeinde Jesu unterlaufen kann und dass letztendlich diese Welt vollem Teufel anheimfällt. Und jetzt müssen wir uns bewusst sein, als wir Gläubige, die lügische Realität, dass hier im geistlichen Bereich die ganze Zeit läuft, ist Lüge. Was hier in der Welt läuft, ist Lüge. Ich glaube doch nie im Leben, was in der Zeitung steht. Ja, wie könnte ich das? Ich könnte das interessant zur Kenntnis nehmen, da kann ich vielleicht 5 Zeitungen vergleichen, dann komme ich so langsam dahinter, was wohl Wahrheit wäre. Wenn ich Pech habe ich 5 falsche. Aber was glaubt ihr, was die Medien verbreitet? Ob das Fernsehen, ob das der Radio ist, ob das Internet ist, das ist völlig egal. Diese Medien sind alle in der Hand des Lügners. Wisst ihr, man darf das etwas nie vergessen. Das ist alles in einer Hand. Da sucht man die neue Weltordnung zu schaffen. Dieses One World. Da sucht man die Menschheit voll in der Wahn zu treiben. Warum? Was für ein Ziel? Um den Antichristen hervorzubringen. Das ist gar keins. Selbst der amerikanische Präsident, der Bush, sein Vorgänger, sein Vater, Schinkstein hat gesagt, One World, war der Erste, der das offen gesagt hat. Das heißt, wir haben hier eine Welteinheitsbestreben zur Welteinheitsregierung und das Mittel dazu wird die Welteinheitsreligion sein. Es wird alles zusteuern auf der Antichristen und das Mittel wird sein Lüge. Eiskalte Lüge. Es gibt im Amerikanischen sogar, das ist Deutsche dann synchronisiert worden, ein Spielfilm, wo die Amerikaner, manchmal macht es ja so, dass der Dümmste merkt, wo die Amerikaner darstellen, dass es in den Medien tatsächlich passiert, dass man zum Beispiel der Öffentlichkeit einen Krieg vorgaukelt, den es gerade gibt. Das ist jetzt ein Krieg, wo Bomben fallen und Menschen sterben und sagst, da ist Krieg. Ich bin nicht sicher, ob da Krieg ist. Ich weiß das nicht, ich war nicht dabei. Also ich würde erst behaupten, dass da wirklich ein Krieg war, nicht dabei gewesen wäre. Aber bloß wenn du es im Film siehst, oder in den Nachrichten, oder es wird publiziert, ob das stimmt, ja, wer weiß das? Diese Welt gehört dem Teufel bis zur Wiederkunft Jesu. Diese Welt wird vom Teufel und seine Lüge gesteuert. Du hast nur ein Mittel der Wahrheit, dieses Buch. Wenn man zu mir sagt, gestern sind Marschmenschen gelandet, dann muss ich sagen, Entschuldigung, du kannst ihn mir zeigen im Film, du kannst ihn mir sie vorführen, interessiert mich nicht. In der Bibel steht nichts, dass die gibt, also gibt es sie nicht, also ist Bluff. Wieso, das ist das Problem. Wir glauben so gern, was wir sehen, und wie hat der Teufel Eva verführt? Als sie sah, dass der Baum gut anzusehen war, hat sie über die Augen verführt, über das Visuelle. Der Teufel arbeitet in der Regel über das Visuelle, über das Sehen. Das ist auch der Grund, warum Gott in der Predigt seines Wortes letztendlich angeordnet hat, dass es über das Hören gehen soll. Wer Gottes Wort hört und tut. Also kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes, und da steht im Griechischen Akko, Uo, da kommt Akustik her. Es heißt, es geht übers Hören und nie übers Visuelle. Visuelle hat immer den Charakter der Täuschung. Das heißt, der Teufel wird auch über Eindrücke, über teilweise scheinbare Realität diese Welt in den Wahnsinn treiben, nämlich im Antichristen in die Finger. Es muss uns klar sein, wir haben nur eine Waffe. Was hat Israel für einen Vorteil geht gegen alle diese kananitischen, teuflischen, okkulten Völker? Die Wahrheit. Ein Vorteil hatten sie, das Wort Gottes ist ihnen anvertraut. Wir haben zwei Vorteile, wir sind wiedergeboren und das Wort Gottes ist uns anvertraut. 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit hat ganz massiv zu tun mit dem Wandel im Licht. Das heißt, solange ich im Lichte wandle, werde ich in der Wahrheit sein. Sobald ich nicht mehr im Lichte wandle, sobald ich nicht mehr in der Stellung in Christo bin, werde ich der Lüge anheimfallen. 1. Johannes 4, 20, und das wird man sehen an der Praxis. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann er Gott lieben, den er nicht sieht. Die Bibel sagt, es wird sich einfach äußern an der Gemeinschaft der Heiligen. Du wirst es einfach ganz praktisch sehen, und zwar im Alltag, ob hier jemand lügt oder ob jemand nicht lügt, das ist ein Verhalten der Gläubigen gegenüber. Das sage ich dir ganz klar. Das ist halt ein Unterschied. Wir sind elende Lügner, aber Gott ist wahrhaftig. Wenn man Titus 1, Vers 2 ansieht, das ist die Gegenüberstellung. Wir sind elende Lügner. Der Teufel benutzt die ganze Lüge. Und im ganzen Universum gibt es nur einen einzigen, der nicht lügt. Titus 1, Vers 2. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Es gibt die alte Übersetzung, hat es geheißen, untrüglich. Aber das ist das, untrüglich heißt, der nicht lügen kann. Gott, der überhaupt nicht in der Lage ist, zu lügen. Und das steht sich gegenüber. Das ist das, was der Paulus in dem Römerbrieftext zum Ausdruck bringen will. Er sagt, einmal ist hier die Lüge, dieses Teufelswerk. Und gegenüber ist hier die Wahrheit, nämlich ein Gott, der gar nicht lügen kann, der absolut durch und durch wahrhaftig ist in jeder Beziehung. Hebräer 6, Vers 18, damit wir durch zwei unwandelbare Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte. Schreibt eine Tatsache, Gott kann nicht lügen. Ob es noch sich auf Verheißungen bezieht, auf sein geschriebenes Wort, in jeder Beziehung. Gott ist absolut nicht in der Lage zu lügen, weil er absolute Wahrheit ist. Und insofern habe ich immer im Wort Gottes, habe ich totale Wahrheit. Und das, was sich hier letztendlich abspielt in dieser Welt, in meinem Herzen, in meinem Hirn, in meiner Umgebung, ihrer Gemeinde, bloß auch bei den Frommen, vor allem auch bei der Welt, ist letztendlich immer im Zweifelsfall nicht wahr, sonst das Wort Gottes hat recht. Ich muss mir einfach bewusst sein, dass der Teufel mich anlügt. Massiv, gezielt, aktiv. 4. Mose 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Also das Wesensmerkmal von Gott ist, dass er nicht lügt. Und das Wesensmerkmal vom Menschen ist, dass er lügt. Und das Wesensmerkmal vom Teufel ist, dass der Vater der Lüge ist. Krassere Gegensätze kann es nicht mehr geben. Und jetzt versteht ihr, warum der Paulus das in dem Kapitel 3, wo er denn die Sünde und die Erlösung aufgreift, warum er das so dramatisch darstellt als Spannungsfeld. Und er sagt, es gibt nur einen Vorteil, auch für die Juden, das Wort Gottes. Es gibt für uns nur zwei Vorteile. Wiedergeboren zu sein und das geschriebene Wort, das Wort Gottes. Ich habe euch hier auf der Rückseite vom zweiten Manuskript nochmal ganz klar aufgelistet mit der Wahrheit. Ihr könnt also alle Stellen nachschlagen, wenn ihr wollt. Jetzt kommt nämlich das Problem. Wenn wir in einer Welt leben, wo letztendlich nur Lüge herrscht, dann sage ich jetzt nochmal ganz deutlich, dann ist es nämlich gar nicht so einfach überhaupt rauszukriegen, was ist Wahrheit und was ist Lüge. In Johannes 18, Vers 37, steht der Herr Jesus vom Pilatus. Und hier passiert was Dramatisches. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Er sagt also, er wird vom Vater geschickt, vom Himmel, dass endlich wieder Wahrheit dasteht. Das geschriebene Wort und dann das Fleisch gewordene Wort, der Herr Jesus. Und jetzt kommt der Pilatus, der war gar nicht so unehrlich, der sagt jetzt das Entscheidende. Der sagt, Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Jetzt behaupte ich einfach mal was. Der in Sünde gefallene Mensch,
Der verderbte Sünder kann von sich aus gar nicht beurteilen, was Wahrheit ist, weil er sie gar nicht kennt. Das ist ihm etwas Fremdes. Wisst ihr, man kann sagen, wenn ich jetzt behaupte, das ist eine Uhr, das ist die Wahrheit. Sag mal, auf dieser niedrigen Ebene können wir schon Wahrheit und Lüge unterscheiden. Aber wenn es den Leuten darum geht, dass zum Beispiel, wenn du die Menschen fragst, ist der Mensch gut, ist er schlecht, dann wird dir jeder Mensch sagen, der Mensch ist gut. Sagt dir jeder, ist komisch. Trotzdem, wenn du siehst, dass er bloß Gift und Galle produziert und bloß Bösartigkeit ausspuckt, und die giftigsten Leute sagen für sich, sie sind gut. Das ist, wenn es in eine andere Ebene geht, in die geistliche Ebene, dann bricht diese Lüge massiv durch. Wisst ihr, wenn ihr dann zum Beispiel lest, so große religiöse Veranstaltungen wie jetzt der Kirchentag oder große Konzilie oder große Dinge, wo du einfach sagen musst, wo die Menschen sich treffen, wenn du siehst, was da für Unsinn erzählt wird und für Lügereien, das ist unfassbar. Da musst du sagen, der Mensch, der muss das lieben, in der Lüge sich zu suhlen, regelrecht. Ja, weil er ein Sünder ist, weil er ein Lügner ist, weil der Teufel alles tut, dass ihm das gefällt. Kaum ist jemand aus der Wahrheit, kaum ist jemand wieder geboren, fängt er an, langsam Licht zu werden im Kopf. Das geht oft nicht mit einem Schlag, sondern muss sich zuerst daran gewöhnen, in der Wahrheit zu denken. Licht wird es im Herzen und dann lernt man langsam der Lüge aus dem Weg zu gehen. Und Gott sagt ganz klar im 1. Johannesbrief, und das ist ein ganz wichtiger Brief für diese Dinge, im 1. Johannes 1, Vers 6 sagt er nochmals, Gegensatz. Wir lügen und tun nicht die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit steht gegen die Lüge. 2. Vers 7. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Dann Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, nur ich verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Und jetzt haben wir hier einfach gegenüberstehende Pole. Wir haben einmal Lüge und dagegen steht die Wahrheit. Wir haben einmal bei der Lüge Finsternis und haben dagegen das Licht. Wir haben hier bei Lüge, bei Finsternis den Teufel Satan und haben gegenüber Gott, der nur Licht ist. Und immer wo Gott ist, ist Licht und immer wo Gott ist, ist Wahrheit. Und dort letztendlich kommt der Mensch zur Erkenntnis, dort kommt der Mensch zur Realität, zur Klarheit. Dort wo der Teufel ist, ist immer Finsternis. Da ist immer Lüge, da ist immer Betrug und da wird der Mensch eingeseift, da wird der Mensch, ich sage es mal, zur Hinrichtung vorbereitet. Das ist der große Unterschied. Und das ist sicher ein prophetisches Wort. 1. Johannes 1, Vers 4, Entschuldigung, 1. Mose 1, Vers 4, der 4. Vers der Bibel. Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Warum? Weil das böse war. Er sagt hier ganz klar, es gibt keine Vermischung von Licht und Finsternis. Sondern Gott duldet das nicht. Und wenn ihr jetzt einmal die Bibel lest, unter denen Hintergründe, da seht ihr zum Beispiel, wo der Judas hinausgeht, um der Herr Jesus zu verraten, was steht in der Bibel? Es war Nacht. Und das sieht man immer wo, als der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha stirbt, was passiert? Es kommt der Finsternis über die ganze Welt, vor allem hier über Golgatha. Warum? Weil es die Stunde der Finsternis ist. Und das sieht man immer, Licht oder Finsternis sind die krassesten Gegensätze. Und es gibt bei Gott keinerlei Vermischung. Und jetzt ist eben die Frage, wenn der Paulus hier so radikal sagt, der Mensch ist ein absoluter Lügner und Gott ist wahrhaftig, Gott kann nicht lügen, Gott ist absolutes Licht, dann müssen wir ja sagen, wenn ich wirklich als wiedergeborener Gläubiger nicht in der Lüge leben will, sondern will in der Wahrheit leben, und der Paulus führt das ja als Realität an, ja, was muss ich dann tun? Wo muss ich die Wahrheit suchen? Wo ist sie? 17 und 17. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Seht ihr hier den Unterschied? Da geht die Bibel sogar so weit, dass sie sagt, wenn ihr das im Zusammenhang lest, das mosaische Gesetz ist gegeben, das ist eine Sache. Aber die Wahrheit, die ist geworden, das ist eine Person. Das heißt, bevor der Herr Jesus tatsächlich diesen Erdboden betreten hat, hattest du die absolute reine Wahrheit in dieser Welt überhaupt nicht. Du hattest im mosaischen Gesetz die von Gott gegebene Teilwahrheit für die Menschen, um sie als Sünder zu überführen,
Aber die absolute Wahrheit hat diese Erde erst betreten, als der Herr Jesus Mensch wurde, als er Fleisch wurde, als er den Erdboden betreten hat. Dann wurde die Wahrheit Realität. Dann ist sie geworden. Und jetzt sieht man, wie Gott hier das entfaltet. Ich habe es ja schon mal gezeigt, darum ist das so wichtig, dass wir es sehen. Johannes 8, 45. Aber ich, die Wahrheit, sage, glaubt ihr mir nicht? Jetzt kommt es entscheidend, Herr Jesus ist nicht nur selber die Wahrheit, die absolute Wahrheit, sondern er verkündigt die Wahrheit. Das heißt, das, was er in den Evangelien schreibt, ist Wahrheit. Warum lese ich die ganze Zeit Altes Testament? Warum lese ich die ganze Zeit Neues Testament, vor allem Evangelien und Briefe? Warum lese ich aus allen Teilen der Bibel? Das ist ganz klar. Zum Beispiel in den Evangelien lernst du, was ist Wahrheit. Im Gesetz lernst du, was ist Sünde. In den Evangelien lernst du, was ist Wahrheit. In den Briefen lernst du, was ist Erlösung. Und was Wahrheit ist, das sieht man in dem, was der Herr Jesus verkündet. Und jetzt kommt dann immer wieder die Polarisierung. Das heißt, der Punkt, wo Gott alles auf einem einzigen Punkt, wie beim Pol, wie der Nordpol und der Südpol sind, so ein entscheidender Punkt verdichtet. Das heißt, wo alles zusammenläuft, wo es darauf hinsteuert, Johannes 14, Vers 6, sagt der Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wisst ihr, wie oft haben wir den Vers schon zitiert, ohne zu begreifen? Er sagt hier, ich bin der Weg, einziger Weg zu Gott. Und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wir haben außerhalb von der Person Jesu keinen Zugang zu Gott. Wir haben außerhalb von der Person Jesu keinerlei geistiges Leben. Wir haben außerhalb von der Person Jesu keinerlei Wahrheit. Das heißt, sobald wir das Menschliche verfallen, sind wir erledigt. Erledigt. Und zwar vollständig. Johannes 14, 17. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Johannes 15, 26. Da zeigt er jetzt nochmal, was passiert mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Johannes 16, 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und jetzt sagt die Bibel was Ungeheures. Sie sagt praktisch, wenn man zusammenfasst, erst mit der Person Jesu ist die Wahrheit gekommen. Er hat die Wahrheit als einziger verkündet. Er selbst ist die Wahrheit als Person. Und sein Geist ist es, der einzige Geist der Wahrheit in dieser Welt ist. Und er führt uns nur in etwas hinein, in die Wahrheit. Und an dem kannst du sehen, ob ein Mensch sauber ist oder nicht, geistlich. Ob er in der Wahrheit wandelt. Und jetzt sagt er hier, er führt uns in die Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Johannes 17, 17. Logischerweise, wenn Paulus seine Aussage stimmt, dass die Juden nur einen Vorteil hatten gegenüber der Lüge, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Die Bibel lehrt also glasklar, letztendlich, dass der Heilige Geist immer ins Wort Gottes hineinführt und dass das die absolute Wahrheit ist. Wisst ihr, jetzt kommt es relativ einfach. Jetzt brauche ich doch nicht mehr überlegen, wenn jemand in diesen schwärmerischen Kreisen, ob das Pfingstwegen, Charismatik oder sonst was ist, wenn jemand in diesen Kreisen durch die Wirkung eines Geistes auf der Rücke fällt, dann muss ich nur noch in der Wahrheit im Wort Gottes gucken, ob der Heilige Geist auf der Rücke wirft. Und dann werde ich feststellen, dass der Heilige Geist nie auf der Rücke wirft, sondern dass der Heilige Geist immer aufs Angesicht sinken lässt. Da geht man in sich, da fällt man aufs Angesicht, da demütigt man sich vor Gott, dass aber Gott, der Mensch, im Gericht auf der Rücke wirft und dass letztendlich der Teufel, wenn die Schlange mich beißt, dass ich dann auf der Rücke stürzen werde. Und da brauche ich mir nie mehr überlegen, ob das der Heilige Geist ist. Da kann ich hundertprozentig mit der Hand zum Schwur erhoben sagen, es ist nicht der Heilige Geist. Weil der Geist ins Wort hineinführt und das Wort das Gegenteil sagt. Wollen wir gar nicht reden. Das kann man auf alle religiösen Bereiche anführen, egal wie die heißen. Der Heilige Geist führt immer ins Wort Gottes und der Heilige Geist führt immer zum Herr Jesus. Und was hier mit der Bibel sich nicht deckt, ist Lüge. Und das ist unsere einzige Waffe in dieser elenden Endzeit. Wir haben keine Chance. Und heute wird uns einseifen nach Strich und Faden, wenn wir nicht die Wahrheitswort Gottes haben. Wenn wir unser Herz nicht dem Heiligen Geist öffnen, sobald wir unser Wort haben und gleichzeitig unser Herz am Heiligen Geist öffnet, passiert etwas, dann wirkt die Wahrheit, dann wird er uns in die Wahrheit hineinführen. Aber dazu muss man sich auseinandersetzen mit dem Wort Gottes. Psalm 119, 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Und jetzt sagt er in 1. Timotheus 3, Vers 15, ganz entscheidender Satz, damit du weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, in dieser elenden Welt gibt es nur eine Stätte, wo die Wahrheit herrscht, und das ist die Gemeinde. Das ist auch der Grund, warum Gott zum Beispiel Gemeindezucht befohlen hat, die Lüge hinauszutun und die Sünde. Das ist der ganze Grund. Weil es eine Stätte geben muss, wo die Wahrheit herrscht, die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde vom Heiligen Geist beherrscht ist, dann herrscht dort die Wahrheit. Und dann ist im Zentrum das Wort Gottes und dann ist im Zentrum der Herr Jesus. Und wo das nicht der Fall ist, da ist alles frommes Theater. Wisst ihr, mir ist das völlig egal, wie jemand heißt. Mir ist das doch völlig egal, ob der die richtige Form des Brotbrechens hat. Ob der die richtige Lehre hat, das interessiert mich überhaupt nicht. Wisst ihr, warum? Ob das sauber ist, das wirst du immer dran sehen, geistlich, ob der Heilige Geist ins Wort hineinführt, ob hier im Zentrum der Herr Jesus ist, ob hier im Zentrum das Wort Gottes ist und ob man hier nach der Wahrheit geht. Du kannst formell alles bekennen und hinterher lügen und bösartig sein bis zum Gehen nicht mehr. Zeig mir, ob du in der Wahrheit wandelst und ich sag dir, ob du sauber bist, geistlich. Wisst ihr, um das geht's. Man lässt sich so leicht täuschen. Es ist der religiöse Mensch ja so. Jeder hat seine Hobbys. Jetzt kommt jemand und treibt deine Hobbys, dann übersiehst du alles. Ich hatte einen Mann, der hat die Gottheit Jesu geleugnet. Da war ein anderer, der absolut normal die Gottheit Jesu verteidigt hat. Jetzt war es aber so, die haben sich in der Frauenfrage geeinigt. Und man höre in Staunen, plötzlich hat das keine Rolle mehr gespielt. Und ich sage, sag mal, du kannst schon mit dem nichts haben, du kannst schon mit dem nicht keine Gemeinschaft haben. Der leugnet doch die Gottheit, es hat keine Rolle mehr gespielt. So ist der Mensch, ist eure Lügehaftigkeit. Sobald ich aber nach dem Wort Gottes gehe, nach der Wahrheit, nach dem Heiligen Geist, dann werde ich hineingeführt, das Wort, dann werde ich vom Wort Gottes erleuchtet und dann komme ich zu meinem Jesus. Und dann habe ich eine klare Linie. Und darum sagt der Paulus, was haben denn die Juden für einen Vorteil? Nur eins, Wort Gottes. Aber sie sind genauso Lügner. Und gegenüber steht der lebendige Gott, die Wahrheit. Und in dem Spannungsfeld, Licht, Finsternis. Licht und Finsternis ist ein Spannungsfeld. Wahrheit und Lüge ist ein Spannungsfeld. Gott und der Teufel sind ein Spannungsfeld. In dem Spannungsfeld haben wir von Vorteil. Wiedergeburt plus Wort Gottes. Das haben wir nichts. Jakobus 1,18. Wie wurden wir wiedergeboren? Ist dem meisten nicht klar. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Er hat uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Der Heilige Geist hat uns unsere Sündhaftigkeit vor Augen stellen können und hat uns dann die Wahrheit, die Erlösung durch Jesu Blut nahegebracht. Und so kamen wir zum Glauben. Durchs Wort der Wahrheit. Und durchs Wort der Wahrheit werden wir überwinden. Durchs geschriebene Wort, das der Heilige Geist lebendig macht, werden wir die Endzeit überleben. Und wenn da jemand davor weggeht, dann fällt er am Teufel anheim. Ist keine Frage. Er wird verführt. Er wird letztendlich geistlich vollständig, ich sag's einmal, zerstört werde, und zwar, weil die Lüge wird sich seiner bemächtigen. Was muss der Gläubige tun? 1. Johannes 1,6. Wir haben es ein paar Mal jetzt schon gelesen. Ihr merkt, wie wichtig der 1. Johannesbrief ist, vor allem am Anfang. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir. Wir dürfen nicht in der Lüge wandeln. Wir dürfen uns nicht angewöhnen, in diesen lügehaften Bereichen zu sein. Wir dürfen nicht uns angewöhnen, Menschen zu glauben. Wir müssen unsere eigenen religiösen Gefühle gegenüber misstrauisch sein. Das, was sich in unserem Herzen abspielt, ist Bluff, das meiste. Wisst ihr, wo ich meine heiligsten Gefühle hatte? Absolut die heiligste. Als ich mir ein Holzkreuz mit der Schnur um den Hals hing und Komplette gesungen habe. Wisst ihr, was es war? Der Höhepunkt der Verführung. Weil ich weiß, in dem Moment, wie ich Buße getan habe, habe ich keine heiligen Gefühle mehr gehabt. Der Teufel blufft. Spricht unsere Gefühle an. Der Teufel war ein schirmender Cherub. Wenn jemand weiß, wie man Gottesdienst nachäfft und nachahmt und die religiösen Gefühle der Menschen anspricht, dann der Teufel. Und es setzt er ein als Lüge, fromme Lüge. Die Bibel sagt, er verstellt sich als Engel des Lichts. Er täuscht. Und gerade im religiösen Sektor ist die Verführung die gefährlichste.
Und je salbungsvoller jemand auftritt, je gefährlicher wird. Weil da kommst du gar nicht, wie du sagst, der fromme Mann, die fromme Frau, das kann doch nicht sein. Gerade dort ist es, glaub mir's. Habe ich zu oft erlebt. Die Frömmsten sind die Schlimmsten, hat mir ein Prediger gesagt. Also jetzt fromm, Ehrführungszeichen. Übertriebene Frömmigkeit, bin ich immer ganz misstrauisch. Wenn sie eine bestimmte Stufe überschritten hat, bin ich ganz misstrauisch. Aus Erfahrung. Und jetzt sagt die Bibel was Wunderbares. Wir haben ja im Römerbrief gesehen, der Paulus ist hier unwahrscheinlich direkt gewesen. Hat er gesagt, was ist Glaube? Glaube ist Gehorsam, hat er doch gesagt. Er will Glaubensgehorsam aufrichten. Jetzt haben wir 2. Timotheus 3, Vers 8. Und dort heißt es ganz einfach, auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Sie sind Menschen mit völlig verdorbter Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Und er sagt hier, man kann der Wahrheit widerstehen. Und es geht hier um den Gehorsam, dass man der Wahrheit gehorsam wird. Galater 5, Vers 7. Und das sind die Punkte, wo der Gläubige lernen muss. Und zwar lernen muss, den richtigen Weg zu gehen. Ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Das ist ganz einfach. Wenn man aus der Lüge rauskommen will, muss man nur der Wahrheit gehorchen. Wisst ihr, was denkt ihr, was mir die Leute erzählen? Die besten Gemeindeleiter haben mich angerufen, haben mir auf die Ohren vollgeschwärmt. Karl Hormann ist doch wunderbar hier und haben mir vorgeschwärmt. Ich habe mir das eine Weile angehört, ohne was zu sagen. Nach 5 Minuten habe ich gesagt, ganz einfach, nur eine Frage gestellt. Wo steht es? Ja, ging es dann los. Du glaubst doch das auch. Das wäre doch herrlich sein. Wo steht es? Ich weiß jetzt nicht, das sei. Wo steht es? Soll ich dir sagen, wo steht? Nirgends. Vergiss es. Und dann merkst du, kommt der Kübel Wasser im Kopf. Und so kann man in religiöse Schwärmerei hineingesteigert werden, bis man sich und seine Familie zerstört. Habe ich alles erlebt. Das heißt, ich muss lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Ich muss lernen, mit der Bibel umzugehen und letztendlich dann dieses Wort. Ich greife mal eine Stelle vor, wir kommen nachher, so werden wir sowieso drauf kommen. Ich greife sie mal vor. 2. Timotheus 2, Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das heißt, ich muss lernen, als Gläubiger mit der Bibel, mit dem Wort der Wahrheit umzugehen und es recht zu teilen. Wie teilt man das Wort recht? Das ist völlig einfach. Es ist ein Unterschied zwischen Israel und der Gemeinde, zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, zwischen der Endzeit und der Apostelzeit. Wenn ich allein diese 4, eigentlich 6 habe ich genannt, aber es sind eigentlich bloß 4 Bereiche, wenn ich die genau unterscheide, kann ich 99% aller Verführung, die heute abläuft, nicht mehr lehren. Kann ich nicht mehr lehren, geht nicht mehr. Weil nichts mehr da ist zum Lehren, weil es weg ist. Sobald ich darauf bestehe, dass alles, was für die Gemeinde gelten soll, neutestamentlich als Lehre für die Gemeinde in den Lehrbriefen steht oder von Herrn Jesus für die Gemeinde angeordnet wurde, sobald ich darauf bestehe, ist der Großteil weg von dem allem. Sobald wir dem geteilten Wort, das heißt, so wie es die Bibel sich selber darbietet, lernen zu gehorchen, in dem Moment kommen wir raus aus dieser Lüge. In dem Moment kommen wir zum Licht. In dem Moment wird uns geholfen. Wenn man das nicht tut, 2. Petrus 2,2, dann passiert was anderes. Dann passiert oft auch mit frommen Leuten was Furchtbares. Und zwar, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Das sind die Lügner. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Der Teufel hat immer ein Ziel. Auch religiöse Menschen oder Menschen, die Gott dienen wollen, auf den Irrweg zu führen. Was ist sein Ziel? Dass das Reich Gottes verlästert wird. Guckt her. Wie macht man, dass die Menschen nicht mehr auf die Endzeit achten, nicht mehr auf die Zeichen der Zeit achten, nicht mehr erwartet, dass der Herr Jesus wiederkommt, nicht mehr aufpasst, dass der Antichrist kommt? Wie macht man das? Ganz einfach. Das hat der Teufel durch die Sekte sehr einfach gemacht. Da kamen sie alle, haben Endzeitprophetien abgegeben, die alle nicht gestimmt haben. Auch Zeugen Jehovas, Adventisten, lauter Prophetien. Dann hätte Herr Jesus 1914 wiederkommen sollen. Er ist ja nicht gekommen, natürlich ist er nicht gekommen. Dann machen wir so Märchen, da man sagt, er ist in den Himmel wiedergekommen und lauter so Zeugs. Wisst ihr, das ist immer dasselbe Spiel. Du musst den Menschen nur lang genug falsche Prophetie vorkauen, dann werden sie auf die richtige Prophetie nicht mehr hören. Sobald sie aber der Bibel glauben, dann ist was ganz anderes. Dann sage ich, okay, in der Bibel steht, dass die falschen Prophetien kommen. Ich lasse ihn durch die nicht irritieren, sondern was ist Wahrheit? Was redet die Bibel über Endzeit? Was sagt sie? Wisst ihr, das ist das Problem, dass der Mensch systematisch durch diese Lügehaftigkeit letztendlich auf den Weg geführt wird, wo dann etwas entsteht, ein Pseudo-Evangelium, also ein Lüge-Evangelium, ein falsches Evangelium, falsche Frömmigkeit, und was will der Teufel mit dem? Dass das Evangelium, das Echte, verlästert wird. Das ist überhaupt keine Frage. Jakobus 3, 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Man kann ja auch als Gläubiger, das schreibt dran Gläubige, gegen die Wahrheit lügen. Man kann bewusst ins andere Lager gehen, das geht. Sagt die Bibel hier ganz klar. Und dann, wenn man das macht, dann wird es schwierig. Dann gerät auch der Gläubige in ein Fahrwasser rein, wo er des Lebens nicht mehr froh wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Und er sagt hier nochmal, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar, es betrifft jetzt die religiösen Menschen, die vielleicht erweckt sind, die noch nicht zur Wiedergeburt durchgedrungen sind. Ich habe es vorher schon gelesen. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Das heißt, das Hauptziel natürlich vom Teufel ist, die Menschen in die Hölle zu schicken. Das heißt, die anzulügen. Mit religiösem Zeugs. Deshalb gibt es ganze Bewegungen. Es ist interessant, wie die Welt es macht. Zum Beispiel, wenn du jetzt vom Computer manche Sachen kriegst, da gibt's ja so Galerien mit Bilder, also Bildschirmschoner, alles Mögliche kriegst du. Wenn du dann zum Beispiel den Bereich Religion anklickst, ist schon interessant. Was kommt da raus? Da siehst du, was die Welt glaubt, was Religion ist. Da kommt eine Kerze raus, eine brennende und so. Das ist das, was der Teufel produziert. Gefühle, religiöse Gefühle. Mir hat mal eine Kundin eine Engel geschenkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es immer noch, weil es sieht so drollig aus. Aber wirklich, das ist der größte Unsinn. Ist mir auch klar, ich habe es nur, weil es drollig ist. Ich glaube nicht, es gibt keinen Engel, der so aussieht. Aber das ist so gut gemacht. Also ich sage es mal, künstlerisch, das ist wirklich eine reife Leistung. Aber wenn es runterfällt, kaputt ist, wäre mir es auch egal. Aber ihr versteht, das spricht die Religiosität als Gefühl. Die Frau hat gewusst, das ist ein Frommer, hat sie mir was Gutes tun will, hat mir Putte, so Engel geschenkt. Also man sieht hier, der Teufel weiß, wo er hinschießen muss. Und dann, wenn einmal ein Gläubiger da drin ist, dann passiert es. Und 2. Timotheus 3, Vers 7 sagt was Furchtbares. Und zwar, es heißt hier, die immer zu lernen oder nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Es gibt auch Verstockung. Aber erweckte Menschen, die, statt dass sie dann gläubig werden, verstockt werden durch das religiöse Zeugs. Da muss man aufpassen. Ich habe nur eine Waffe. Weißt du, das ist ja das, da machst du dich unbeliebt. Da hast du wunderbare Brüder und sie sind berühmte Männer. Und dann fragen wir dich, ist das in Ordnung? Und ich sage, ich habe ein Problem. Ja, warum? Ich sage, es gibt Dinge, die mit der Bibel nicht übereinstimmen. Du kritisierst jeden. Sag ich, okay. In gewisser Weise, ich kritisiere jeden, mich auch. Wenn es mit der Bibel nicht übereinstimmt, dann muss es weg. Und zwar mit der Bibel, so wie es die Bibel sich selber nennt, geteilt. Geteilt, nach dem Wort der Wahrheit. Was Israel gehört, gehört Israel. Was der Gemeinde gehört, gehört der Gemeinde. Die Zunge redet, ist ein Zeichen für die Juden und nicht für die Heiden. Wenn dann einer in Zunge redet heute, dann sage ich, wo sind die Juden? Ich sehe sie nicht. Wisst ihr, das sind so einfache Dinge. Man kann es relativ einfach machen, wenn man sich trainiert geistlich, dass man wirklich die Wahrheit erkennt. Dass man dem Heiligen Geist das Herz öffnet, dass er mich in die Wahrheit hineinführen kann. Und wie gesagt, was sagt der Paulus? Alle Lügner, nur Gott ist wahrhaftig. Was für ein Vorzugswort Gottes. Das ist unsere Waffe. Wenn wir das nicht haben, sind wir erledigt. Können wir aufhören. Und jetzt erklärt die Bibel ganz einfach, was wir tun müssen. Johannes 3, 21. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Der kommt zum Licht. Wer ist das Licht dieser Welt? Der Herr Jesus. Aber was sagt er? Ihr seid das Licht dieser Welt. Der kommt zu den Gläubigen. Der kommt zu meinem Jesus. Der kommt in die Gemeinde. Der kommt in die Gemeinschaft. Wenn jemand die Gemeinschaft verlässt, dann stinkt's. Das sage ich euch. ist immer ein Zeichen, dass was geistlich nicht stimmt, wenn jemand die Gemeinschaft verlässt. Weil jemand, der wirklich Gott dient, jemand, der im Lichte wandelt, den zieht es in die Gemeinschaft, den zieht es zum Herr Jesus und den zieht es zu der Gemeinschaft der Heiligen. Er kommt ins Licht, er kommt zum Wort Gottes, er stellt sich der Bibel. Und wenn er sich der Bibel wirklich stellt und dem Herr Jesus wirklich das Herz öffnet, dann passiert Johannes 8, Vers 32 und folgende. Und ihr werdet, ich lese ab 31, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In dem Moment, und dann vor allem 36, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Sobald man in seinem Worte bleibt, zu der Wahrheit kommt, dann macht das Wort Gottes mich frei. Dann werde ich frei von dem allem. Und dann passiert letztendlich wirkliche geistliche Befreiung. Aber das geht immer über den gleichen Weg. 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Und zwar, man wird immer im Heiligen Geist gehorchen, dass er mich in die Wahrheit hineinführt, dass er mich in die Reinigung hineinführt. Und wie gesagt, ich muss es nochmal betonen, sobald ein Gläubiger mit Gott in Ordnung ist, der richtige Weg geht, zieht es ihn immer zu meinem Jesus, ins Licht, und es zieht ihn immer zu den Heiligen. Das ist normal. Und sobald ich keinen Zug mehr zu den Gläubigen habe, mich zurückziehe, sobald ich nicht mehr beim Herrn Jesus in der Gemeinschaft bin, bin ich weg. Dann hat der Teufel sein Werk getan. Dann seift er mich ein. Dann holt er mich systematisch weg. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist Mord. Er ist der Lügner und der Mörder von Anfang an. Er lügt nicht umsonst, er lügt um zu morden, geistlich. Es geht die Bibel so weit und sagt, wenn man dann rauskommt aus dieser Haltung und wirklich beginnt wieder zum Licht zu gehen, zum Herr Jesus, sich im Wort Gottes zu öffnen, dann muss etwas passieren. 3,18. 1. Johannes 3,18. Und zwar, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und zwar dann passiert es, dass man letztendlich nicht nur mit der Zunge die Wahrheit bekennt, sondern dann beginnt man auch so zu handeln, dann wird es eine Einheit. Dann lebt man das Evangelium tatsächlich aus. Paulus zeigt es in 2. Korinther 4, 2. Sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlicht um und fälschen auch nicht Gottes Wort. Man kann dann letztendlich nicht mehr tricksen, auch mit dem Wort Gottes. Man muss sich dann beugen, wenn dann jemand zu mir kommt und mir das Wort Gottes aufschlägt und mir was zeigt, dann muss ich nachgeben. Sobald er recht hat. Da habe ich keine Wahl mehr. Wisst ihr, wenn ich manchmal sehe, auch Gläubige, es gibt ja Gläubige, die einfach vernagelt sind, indem sie zum Beispiel denken, dass sie dann noch in die Großkirche bleiben können. Also im Sinne von Pfarrer. Einer meiner besten Freunde ist ein evangelischer Pfarrer. Ich könnte euch den Namen sagen, er ist bekannt in Deutschland. Der schlägt sich dauernd rum, indem er dann rebelliert gegen das, dass eine Frau sei vorgesetzt ist. Und ich sage, das Problem fängt viel tiefer an. Es fängt in der Wurzel an. Und da muss man einfach dann nüchtern sein und muss sachlich sein und muss sich bewusst sein, wenn man hier wirklich Gott dient, dann wird man in der Tat und in der Wahrheit handeln. Wenn man vom Wort Gottes her etwas erkennt, dann tut man es nicht mehr. Ich schwätze jetzt bewusst von der Kindertaufe, brauchen wir gar nicht schwätzen, das geht nicht. Geht nicht, das muss man aufgeben. Und in dem Moment, wie ich das aufgeben muss, kann ich kein Pfarrer mehr sein. Ich kenne einen Methodisten-Prediger, der macht das elegant. Der kann keine Kindertaufe vom Gewissen her. Wisst ihr was, der macht mit einer Kindertaufe? Ja, gesetzt ist ja Gemeinde. Der nimmt Urlaub jedes Mal. Das ist Tatsache. Ist aber gut. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Der hat zumindest eine Konsequenz. Der weicht dem systematisch aus bis zu dem Punkt, wo er wahrscheinlich dann verlassen muss. Aber zumindest tut er es nicht. Das finde ich gut. Der Mann ist konsequent, der tut es nicht. Ob die Mittel, wie er das macht, dass er Urlaub nimmt oder dass er lieber gleich die Gemeinde verlässt, das ist wieder eine andere Sache. Aber da gibt es die tollste Sache. Aber die Bibel geht einfach auf und sagt in Epheser 4, 25, die Lüge abgelegt habend oder legt die Lüge ab. Wir müssen alles, was geistlich Lüge ist, auch vom Wort Gottes her, müssen wir ablegen. Wir müssen einfach nüchtern sein. Epheser 6, 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der geistliche Kampf geht, indem man zur Wahrheit kommt. Und dann kriegt man letztendlich den Gurt. Und wisst ihr, was das war? Das ist ja alles Bildersprache des alten Bundes. Die Lenden waren die Kraft. Und wenn die gegürtet waren, dann hatte man Kraft zum Kampf. Und sobald man zur Wahrheit kommt, das Wort Gottes ins Herz hinein leuchten lässt, letztendlich Gott wirklich so dient, dass man der Wahrheit gehorcht, dann kommt Kraft. Dann kommt auch geistliche Kraft. Und in Epheser 5, Vers 9 heißt es, die Frucht des Geistes oder des Lichtes besteht in lauter Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wo der Heilige Geist einen ins Licht stellt, das ist das Ende Wahrheit. In Bezug auf die Wahrheit haben wir bloß die Wahl zwischen dem Teufel anheimzufallen und in der Lüge zu leben oder 1. Johannes 1, wieder 1. Johannes 1, 5 bis 9. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das heißt, ich muss einfach wahrhaftig werden. Ich muss kommen und im Lichte wandeln und sagen, okay, das, was der Herr sagt, das ist absolut letztendlich die Wahrheit. Wenn man jetzt sieht, wenn er 1. Johannes 2 nochmal in Ruhe für euch durchlässt, dann seht ihr, dass es keine Vermischung mit dieser Lüge gibt, letztendlich in dieser Welt. Und zwar, er sagt hier, ich lese Vers 4 von 1. Johannes 2, wer sagt, ich habe ihn erkannt und doch seine Gebote nicht hält, der ist ein Lügner. So weit geht die Bibel und sagt, wer nicht in Tat und Wahrheit wirklich sich mal Jesus öffnet, dem Heiligen Geist und das Wort Gottes ernst nimmt, der ist ein Lügner. Er sagt, bei dem ist die Lüge nie gebrochen worden. Der ist zwar fromm, aber ist nie gebrochen. 1. Johannes 3, 19, das ist das Gefährliche, dass sie nicht gebrochen ist, weil es ist Endzeitverführung. Danach erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Und er sagt vorher, Vers 18, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Darin erkennen wir, dass wir echt sind. Wenn diese Wahrheit nicht bloß theoretisch, sondern wenn sie praktisch wird. Und dann vor allem der Johannes 2 und Johannes 3, die zwei großen Einzelbriefe des Johannes, das sind ja, wahrscheinlich ist der zweite Johannesbrief einer Gemeinde geschrieben. Die auserwählte Frau ist vermutlich eine Gemeinde und ihre Kinder sind die Glieder der Gemeinde. Das heißt, der erste Johannesbrief ist in die allgemeine Christenheit geschrieben, der zweite Johannesbrief in eine christliche Gemeinde und der dritte Johannesbrief in Einzelgläubigen. Also eine dreistufige Botschaft, die er hier hat. In 2. Johannes 1 sagt er, der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe und nicht dich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Das heißt also hier, es geht letztendlich um Wahrheit. Ihre Gemeinde im Leben eines Gläubigen geht es um Wahrheit. Jetzt versteht aber, warum der Paulus so betont, bevor er die Erlösung entfaltet, sagt, ihr seid alles Lügner. Und nur Gott ist wahrhaftig und wir haben nur ein Vorteilswort Gottes. 3. Johannesbrief, ab 1. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freue mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegen, wie du in der Wahrheit wandelst. Merkt ihr was? Da geht es darum, das ist Ziel Gottes, dass wir wahrhaftig sind, wahrhaftige Gläubige. Und wahrhaftiger Gläubiger glaubt nur am Wort Gottes, nur am Wirken des Heiligen Geistes, hat im Zentrum nur der Herr Jesus. Das ist Wahrheit, das ist Licht. Da muss man hinkommen. Wir müssen so weit kommen wie der Paulus, 2. Korinther 13, Vers 8. Und jetzt wird man, wenn man der Wahrheit gehorcht, dann kommt man an den Punkt, da haben wir gar keine Wahl mehr. 13, Vers 8. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Geschwister, es kann noch so fromm sein. Gewöhnt euch an, studiert eure Bibel selber und fragt, wo steht's? Wo? Zeig es mir. Dann schlägt einer 5. Mose 22, Vers 3 auf. Das ist eine Entschuldigung. Das Gesetz zeigt mir so aus der Apostellehre. Dann kommt nichts und dann sage ich, sorry, es tut mir leid, weg mit. Da machst du dich beliebt. Aber ist egal. Ich diene Gott und nicht den Menschen. Ihr müsst Gott dienen und nicht den Menschen. Also müsst ihr der Wahrheit gehorchen. Also geht es aufs Wort Gottes. Und da muss man einseitig werden. Und nur so, letztendlich, kommt man auch zur Ruhe, langfristig. Und nur so kann man Gott wirklich dienen. Und dann passiert etwas. Und dann sagt er, ich zitiere nochmal, Epheser 4, 25, jetzt ganz. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Er sagt zum Gläubigen ganz einfach. Wisst ihr seht doch, wie die Gläubigen fromm sind, wie man einander ermahnt, vertraue dem Herrn, mach das, mach jenes, so ist der Gläubige. Aber er ist elend verlogen, wisst ihr warum? Wo sind denn die salbungsvollen Brüder, die dann aufstehen und sagen, Brüder, ich möchte euch ermahnen, lügt nicht. Wo sind sie denn? Habt ihr das schon mal gehört? Habe ich noch nie gehört. Ich höre immer bloß das Salbungsvolle. Guckt doch mal an, was der Mensch für ein verlogenes Stück ist. Auch der fromme Mensch. Kauft doch einmal ihre Buchhandlung, es ist schade, wenn ihr es kauft, aber ihr könnt es kaufen. Kauft die Losungskärtlein. Und dann geh mal hin und guck sie durch, ob du einen negativen Text findest. Und dann zieht man ja die Losungen. Das ist die perfekte Form der Lüge. Man hat nur positive Botschaften und die zieht man sich raus. Damit sagt man Gott, du musst jetzt mir eine positive Botschaft geben, das ist die perfekte Form der teuflischen Lüge. Wenn man sowas machen will, dann soll man alle Bibeltexte drucken. Und dann soll sie mal alle ziehen. Das wäre sofort der Tod der Losungszieherei, das gebe ich euch schriftlich, wenn das da rausgeht. Und dann lässt nur öffentlich vor, gell? Da steht halt nicht drauf, der Herr ist mein Hirte. Da steht halt vielleicht was anderes drauf. Da steht drauf, alle Menschen sind Lügner. Oder da steht dann, lüge den anderen nicht an und du ziehst die Karte. Die Botschaft des Herrn für dich, lüge den anderen nicht an. Aber schon rot, ist klar. Aber ihr versteht, der fromme Mensch ist von der Lüge eingelullt. Und darum müssen wir wahrhaftig werden. Johannes 18, Vers 37. Hochinteressant, was da Jesus hier sagt, als er vor Pilatus steht. Er sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Sobald wir beginnen, der Wahrheit zu gehorchen und zum Heiligen Geist zu öffnen, das Wort Gottes anzunehmen, werden wir die Stimme Jesu hören. In dem Moment wird die Botschaft, wird der Herr wieder zu uns reden können, zu unseren Herzen. Und vorher haben wir ja gelesen, Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit und dass er uns hineinführt. Und da kommt der nächste Teil, der heißt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wahre Heiligung geschieht auch nicht durch unsere Anstrengung, nicht durch, ich sag's einmal, krampfhaftes Kämpfen, sondern indem man einfach sich der Wahrheit öffnet, dann geschieht auch Heiligung. Und dann natürlich 2. Timotheus 2, 15, teile das Wort der Wahrheit recht. Das ist der entscheidende Punkt. Da man nämlich die Bibel so liest, wie sie geschrieben steht, nämlich geteilt. Das heißt Unterschiede zwischen Israel und der Gemeinde. Und dann 2. Timotheus 2, 25, ganz, ganz wichtiger Teil. Da sagt er nämlich, ich lese ab 23, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, standhaft im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Er sagt also, das müsst ihr euch vorstellen. Der Teufel lügt jemand an, auch religiös fromm, durch das bindet er ihn im Fallstrick, und macht ihn zum Werkzeug seines Willens. Müsst ihr mal vorstellen. Und rauskommen kann man nur, indem man voll Erkenntnis der Wahrheit hat. Indem der Heilige Geist mich wirklich durchs Wort Gottes zu einer Vollerkenntnis führen kann. Und dass ich dann Buße tun kann. Das Ziel Gottes ist relativ einfach. Johannes 4, 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann erkennt man auch, so wie es in Römer 12, 3 geschrieben steht, der Wille Gottes. Dann ist man klar, dann kommt, ich sag's einmal, Klarheit in den Kopf der Gläubigen hinein. Und hier ist ein entscheidender Punkt. Wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Römer Kapitel 3. Der Paulus zeigt hier ganz klar, dass jeder Mensch ein absolut verderbter Lügner ist. Und er schreibt es an Gläubige. Und sagt, auch das Judentum hat nichts geholfen. Das Einzige, was gebracht hat, war die Wahrheit, nämlich das Wort Gottes, die volle Erkenntnis. Und dann haben wir jetzt gesehen, wie die Bibel sagt, es ist ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und dem Teufel, zwischen Lüge und Wahrheit. Und es gibt für einen Wiedergeborenen nur eine Waffe, im Lichte zu wandeln. Und wie soll er das machen? Durch das Wort Gottes. Sobald der Heilige Geist, der ein Geist der Wahrheit ist, mich in die Wahrheit hineinführt. Das heißt, der Heilige Geist führt mich immer in die Wahrheit und nicht in die Erkenntnis, die aus der Erfahrung kommt. Ich sage es einmal hart. Wenn hier jemand tot umfällt und es weckt ihn jemand von den Toten auf, dann ist das für mich ein Nichts von der Beweisführung her. Weil es ist Erfahrung. Wenn jemand gesund wird, dann ist es ein Nichts. Wisst ihr warum? Vom Beweis her ist ja nichts. Geht einmal nach Lourdes. Was hängen dort? Bezeugungen von Krankenheilung. Geht einmal zu den Heiden, zu den Okkultisten. Dort überall wird letztendlich bezeugt Heilung. Das ist kein Beweis. Sondern wir gehen nicht nach Beweise, sondern nach dem Wort Gottes. Ich sage es nochmal. Und wenn Massenmenschen landen, interessiert mich nicht. Der Bibel steht, es gibt keine, also gibt es keine. Da ist nichts berichtet, davon drin sind. Also gibt es nichts. Sind Dämonen. Brauchen wir nicht reden. Das heißt, wir müssen nur nüchtern sein, wir müssen sachlich sein und das Ganze im richtigen Lichte sehen. Wir müssen lernen, letztendlich uns zur Wahrheit zu halten. Das können wir nur tun, indem wir dem Heiligen Geist das Herz öffnet, indem der Heilige Geist uns in die Wahrheitswort Gottes hineinführt und dann führt er uns zum Herr Jesus. Und dann lassen wir uns reinigen, dann wandeln wir im Licht und dann sind wir geschützt. Und um das geht es. Da sagt der Paulus hier in dem Text Römer 3, ihr braucht nicht drum zu hadern, dass Gott uns da nicht richten darf, wenn wir sowieso alle bloß Lügner und Sünder sind. Wie könnt ihr uns dann richten? Dann muss ich sagen, es ist absolut klar. Und dann geht er ja weiter im nächsten Abschnitt und sagt, jeder ist ein Sünder. Jeder ist so schlimm und Gott wird dich richten. Und durchs Wort der Wahrheit zeigt er dann eben diese große Erlösung durch Jesu Blut, der Sühnedeckel und diese ganzen Dinge. Aber für uns heißt es ganz klar, wir sind Lügner. Ist euch das klar? Ist euch noch nie passiert, dass ihr nicht lügen wolltet, euch was rausgerutscht, was nicht gestimmt hat. Das ist mir schon oft passiert. In der Hektik. Das war doch Kleinigkeit, aber es ist was rausgerutscht. Wie ich nachher überlegt habe, eiskalt, hat es gestimmt? Nö. Wolltest du das sagen? Nö. Ist mir rausgerutscht. Warum? Weil du ein Lügner bist. Du warst in der Hektik, du warst im Stress, du warst im Fleisch, also kam Lüge raus. Es gibt im Alten Testament eine unwahrscheinliche Stelle. Ich habe es jetzt leider nicht auf dem Zettel. Die sagt, mache dich auf, werde Licht. Und dann gibt es eine zweite Stelle im Psalm, die sagt, in deinem Licht sehen wir das Licht. Das heißt, sobald wir beginnen zu begreifen, dass der Paulus recht hat, dass wir alle Lügner sind, zu begreifen, dass nur Gott Wahrheit ist, zu begreifen, dass es in diesem Universum nur eine Quelle gibt, wo man Wahrheit erkennen kann, im Gegensatz zu den Medien, im Gegensatz zu anderen Büchern, im Gegensatz zu dem, was die Welt sagt, nämlich das Wort Gottes. In dem Moment kommt der Mensch zum Licht, in dem Moment fängt er an, hell zu werden, in dem Moment beginnt der Heilige Geist, ein Mensch wieder auf die richtige Spur zu setzen. Und dann geht er plötzlich im Teufel aus dieser Falle raus. Und dann wird er die Treue Gottes lernen. Und dann wird er lernen, was Erlösung heißt. Und dann kommt er zur Ruhe. Und das ist das, was der Mensch braucht. Und wir sind mehr gefährdet denn je, weil wir Endzeit haben. Weil die Lüge des Antichristen, die Lüge des falschen Propheten, die Lüge dieses antichristlichen Geistes, der jetzt alles vorbereitet, immer stärker werden. Irgendwann werden sie sichtbar werden. Irgendwann treten die Personen auf. Und sie werden lügen, dass sich die Balken biegen. Sie werden fromm sein. Sie werden christlich sein. Sie werden die tollste Sache machen und es wird alles erlogen sein. Und der Jesus, den sie verkündigen, wird ein falscher Jesus sein. Und den Geist, den sie haben, wird ein falscher Heiliger Geist sein. Sie werden das Wort Gottes fälschen. Sie werden alles tun, was fromm ist, aber es wird alles erlogen sein. Wir haben nur eine Waffe, das Wort Gottes, die Wahrheit. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und Herr Jesus, wir danken dir für den Gnadetag. Danke dir, dass du die Himmel verlassen hast, um Mensch zu werden, um als personifizierte Wahrheit über diesen Erdboden zu gehen. Danke dir aber auch, Herr Jesus, dass du uns nicht als Weise zurückgelassen hast, sondern dass du uns dein inspiriertes Wort, die Wahrheit, gegeben hast. Dass du uns dein Heiliger Geist, der Geist der Wahrheit, das Herz gegeben hast. Wenn wir unsere Herzen deinem Geist öffnen, dass du uns dann durch ihn in diese Wahrheit hineinführst und dass wir dann im Lichte wandeln können und dass wir dann auch überleben werden in dieser Endzeit. Dass wir dann etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Gib uns Gnade. in Buße und Demut uns als Lügner zu beugen vor dir, auf dass du uns erhöhen kannst und dass du letztendlich uns in die ganze Wahrheit hineinführen kannst. Und dafür danke ich dir. Amen.